Herzlich willkommen zu WeTalk, dem Wintersteiger-Podcast.
Bei uns geht es um Themen, die uns alle bewegen, spannende Projekte und die Menschen dahinter. Durch den Podcast führen Stefan Daller
und Magdalena Grabenberger.
Willkommen zu einer neuen Folge von WeTalk, diesmal ganz international, auch wenn es vielleicht gar nicht so anhören wird. Denn, lieber Fritz, für das, dass du schon gefühlte Ewigkeit in den USA arbeitest und lebst, einfach immer nur vom Hören her bei Innviertler geblieben.
Also ich habe meinen Innviertler Dialekt nicht vergessen. Also war mir wichtig, dass ich den beibehalten habe.
Sprichst also auch Innviertlerisches Amerikanisch quasi.
Das sind also mehr Innviertlerisches wie Amerikanisch.
Na, gefreut uns, dass du da bist, dass du heute die Zeit nimmst für uns. Fritz Höckner, Geschäftsführer Wintersteiger in Nordamerika. Und wie gewohnt bei WeTalk, wir starten mit der Frage aus dem Glas. Lieber Fritz, ich darf dich bitten, dass deine Frage aus dem Glas siehst. Und Magdalena wird dir an die Frage vorlesen.
Dankeschön. Wenn du eine Bar besitzen würdest, wie würde sie aussehen?
Oi, das ist eine gemeine Frage. wie würde sie aussehen? Sie würde nicht so groß sein, kleine Bar. Mhm. Und viele Bierzapfsäulen.
Also Bier magst du gern. Ja. Also das passt in Amerika wahrscheinlich sehr gut mit den ganzen Breweries.
Ja, jetzt haben wir ja schon sehr viele Microbrews. Wie ich rübergegangen bin 1991, hat es in Salt Lake City eine Brauerei gegeben. Und die Brauerei ist 1989 aufgemacht worden. Mhm. Das ist das gleiche Jahr, wo Wintersteiger das Büro in Salt Lake aufgemacht hat. Und ich sage immer, es ist zuerst die Wintersteiger gekommen und dann ist die Brauerei gekommen. Aber mittlerweile haben wir natürlich schon sehr gutes Bier in den USA. Und Salt Lake City hat sich wirklich zu einem Bier-Capital entwickelt. Also in Salt Lake City gibt es jetzt mindestens 10 so kleine Microbrews. Nur in Salt Lake City.
War spannend. Also da ein paar...
Mehr Brauereien als wie in Ried, ne? Sicher.
Ja, das ist nicht schwer.
Hast du die oberösterreichische Braukunst mitgenommen?
Ja, so kann man so sagen. Also die erste Brauerei, die in den USA, wo sie in Salt Lake aufgemacht hat, die haben am Anfang einen deutschen Braumeister gehabt. Mhm. Bin mir aber jetzt sicher, dass schon sehr gute amerikanische Braumeister gibt.
Ja, viel gelernt wahrscheinlich.
So, das war jetzt die richtige Frage.
Ja, genau.
Der richtig gezogen das.
Die erste Frage ist, seit wann bist du bei Wintersteiger?
Ja, schon eine Ewigkeit. Ich habe 1985 in Ried angefangen.
Länger als uns zwar gibt.
Genau, ja. Ich gehöre sozusagen schon zum abgeschriebenen Inventar.
Und wo hast du gestartet? In welchem Bereich?
Ich habe bei Siebmeck angefangen. Zuerst bei Siebmeck für einen Export zuständig und habe dort hauptsächlich Osteuropa betreut. Das war natürlich dort noch eine sehr interessante Zeit. Da hat es auch noch den Eisernen Vorhang gegeben. Da war jede Grenzüberschreitung ein Erlebnis und ein Abenteuer. Hat man nie gewusst, wie lange das dauert. Ne? Also ich habe da Zeiten auf den Grenzen verbracht, zum Teil einen halben Tag, bevor ich über die Grenze habe kommen können. War sicherlich eine sehr interessante Zeit. Sicherlich auch eine herausfordernde Zeit. Ne? Also dort die Länder zu besuchen, ob das jetzt Tschechien gewesen ist oder Polen oder Ostdeutschland, Bulgarien, Russland auch ab und zu. Also war schon interessant. Ja.
Also du bist immer schon sehr gerne gereist.
Das war auch der Grund, wieso ich jetzt bei Wintersteiger angefangen habe. Ich habe den Geschäftsführer zu der Zeit gekannt und der hat mich dann gefragt, ich wollte eigentlich Sport studieren, weil ich sehr sportlich bin. Das mache ich nach der Hack. Dann hat er mir von dem Job erzählt, dann hat mir vom Reisen erzählt und das war eigentlich der Ausschlag. Also ohne Reisen hätte ich den Job sicher nicht angenommen. Ne?
Und dann hast du eine ganz große Reise begonnen und bist nach Amerika gegangen. Wie ist dazu gekommen?
Also Amerika war für mich schon immer ein interessantes Thema. Also ich habe als Kind, wir haben schon immer natürlich Indianer und Cowboy gespielt und ich war immer der Indianer. Und die Zweigstelle, also Wintersteiger hat zuerst die Zweigstelle für Siebmeck in Lincoln, Nebraska aufgemacht. Das war, glaube ich, 86. Und dann ist die Zweigstelle für Sports 1989 in Salt Lake aufgemacht worden. Und die hat der Gerhard Machtling aufgemacht, der auch aus Ried nach Salt Lake rüber ist und hat die Zweigstelle aufgemacht. Und der ist mit der Frau hinüber und ihr hat es drüben nicht gefallen. Der ist dann nach 2,5 Jahren wieder zurück Und sie haben mir Nachhilfe gesucht. Und sie haben mich dann gefragt, ob ich das machen will. Und das war auch der Zeitpunkt, wo wir die Sidmec-Zweigstelle in Lincoln, Nebraska zugesperrt haben. Mhm. Weil da einfach das Management nicht gepasst hat. Mhm. Man hat das Sidmec-Geschäft dann mit dem Sportsgeschäft in Salt Lake kombiniert. Mhm. Und das war natürlich interessant dann, weil ich natürlich auch Sidmec rausgekommen bin. Also jetzt habe ich das natürlich das Know-how von Sidmec gehabt. Mhm. Und dann hat das Sportsgeschäft dann mit übernommen dann. Der Plan war, dass ich das natürlich für 3 Jahre mache. Und aus den 3 Jahren sind jetzt mittlerweile, wie viele? 34 Jahre geworden.
Mhm. Also hast du dann der Familie mit rübergenommen, oder?
Nein, ich bin alleine rüber.
Ja.
Ich habe aber dann meine Frau in Salt Lake kennengelernt. Mhm. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Grund, wieso ich noch immer in Salt Lake bin. Mhm. Also wahrscheinlich ohne Frau, weiß ich nicht, ob ich es so lange gemacht hätte. Mhm. Aber es ist Utah ein irrsinnig schöner Platz zum Leben. Mhm. Also ich sage immer, wenn ich mir das aussuchen könnte, in Amerika frei, wo ich wohnen möchte, dann glaube ich, würde ich trotzdem in Salt Lake wohnen, in Utah wohnen.
Also war es dann eine Win-Win-Situation für die und für Wintersteiger?
Das war Win-Win, ja. Das ist natürlich, also wir haben ja die Skigebiete in Utah. Mhm. Wir sind ja bekannt für den besten Schnee der Welt. Mhm. Also Pulverschnee ist natürlich ein Traum, der so leicht im Vergleich zu dem Schnee, den wir in Österreich kennen. Und wir haben im Süden die Nationalparks, also die Red Rocks, die sicherlich jeder schon einmal im Fernsehen gesehen hat. Wir haben da 5 verschiedene Nationalparks, also vom Freizeitangebot her, dieses Utah hat schon sehr viel zu bieten. Mhm. Das Klima ist sehr beständig. Ne? Also wir haben fast immer blauen Himmel, ne? Also so, dass man mal eine Woche lang Regen hat, wie in Österreich, das gibt es nicht. Also es ist, wir haben schon Regen und Niederschläge und Schnee, aber wenn einmal so ein Sturm durchzieht, dann ist der auf einen Tag oder 2 maximal vorbei. Man hat dann wieder strahlend blauen Himmel. Das kann man schon gut aushalten.
Ja, sehr schön. Und zwar bist du seit über 30 Jahren in Salt Lake City. Was waren deine beruflichen Highlights, an die du zurückdenken kannst, wo du sagst, das hat dich geprägt oder an das ja, erinnerst du dich immer wieder gern?
Naja, die beruflichen Highlights. Also man muss sagen, also ich bin rübergegangen natürlich, ohne dass ich hab die Erfahrung gehabt als Exportmanager. Ne? Also ich habe noch nie eine Firma geführt. Und das war natürlich eine riesige Herausforderung am Anfang. Ne? Und ich habe das auch nicht gewusst, schlecht, dass es der Firma geht. Die Firma war hochdefizitär. Ja. Und das habe ich erst dann natürlich mitbekommen, wie ich drüben die Zahlen mal gelesen habe. Das hat mir vorher keiner gesagt. Ne? Und
also voll ins kalte Wasser gesprungen.
Voll ins kalte Wasser. Und wir haben dann natürlich schon 2 oder 3 Jahre gebraucht, dass wir dann einen Profit machen. Mhm. Und das ist natürlich so eine Erfahrung, die man sonst nicht gewinnen kann. Also das muss man selber mal mitgemacht haben, dass man eine Firma, die halt finanziell schlecht dasteht, dass man das so weit bringt, dass das wieder Profite abwirft. Und das war für mich einfach eine irrsinnig lehrreiche Zeit. Das waren die ersten, also ich bin 91 rüber. Ich glaube, das erste Jahr, wo wir wirklich einen Gewinn gemacht haben, ist wahrscheinlich 95 gewesen. Dann ist aber der Herr Fußes, unser Steuerberater, gekommen und der Gewinn war wieder weg, weil er das Lager voll abgewertet hat. Wir haben natürlich in der schlechten Zeit keine Lagerabwertung gemacht und dann sind die Profite gekommen und dann hat er angefangen, dass er das Lager abwertet. Jetzt hast du nur mal, glaube ich, 2 Jahre dauert, bis wir einen Profit gehabt haben. Dann. Aber das war natürlich für mich schon eine sehr lehrreiche Zeit. Mhm. Also.
Wo stehen wir denn jetzt?
Ja, also Wintersteiger ist natürlich also seit Mitte der 90er Jahre, wir waren eigentlich immer positiv. Ne? Wir haben immer positive Ergebnisse geschrieben. Wie ich rübergegangen bin, wir waren, glaube ich, keine 15 Leute. Mhm. Der Umsatz von Sports und Sidmec gemeinsam, das war, glaube ich, $5 Millionen. Mhm. Und wir haben jetzt über $50 Millionen Umsatz und über 100 Leute. Wir haben viele zusätzliche Standorte, also wie ich in Salt Lake angefangen habe, wie gesagt, wir haben Lincoln, Nebraska zugesperrt, haben dann nur den einen Standort in Salt Lake City gehabt. Wir haben jetzt ja mittlerweile einen Standort in Iowa für Sidmec, 2 Standorte in Tennessee, einen für Woodtech und einen für Sidmec, einen Standort in Vermont für Sports, einen Standort in Montreal für Sports und einen Standort in Saskatoon für Sidmec. Mhm. Also ist natürlich schon viel passiert in der langen Zeit. Mhm. Und das Unternehmen Wintersteiger hat sich sicherlich sehr positiv entwickelt. Mhm. Und ist auch immer interessant geblieben, muss man auch sagen. Also, solange das jetzt mache, ist auch, weil das Betätigungsfeld eigentlich irrsinnig interessant ist. Ne? Also, mir ist nie langweilig geworden. Ne? Also, ich habe mit so vielen verschiedenen Produkten, die wir haben und die vielen verschiedenen Sparten, die wir haben, gibt es jedes Jahr neue Herausforderungen und das ist immer interessant. Ne?
Ja, ich glaube, das trifft es aktuell auch ganz gut. Herausforderungen und interessante Zeit haben wir momentan ja genauso. Und das bringt uns ein bisschen zum Punkt. Wir haben dich nicht nur eingeladen, weil du eine sehr, sehr spannende persönliche Geschichte zu erzählen hast, sondern auch, weil wir ein bisschen wissen wollen von dir, ja, was geht da in die USA momentan überhaupt gerade ab? Wie trifft uns das mit den Zölle? Was passiert da gerade? Du hast es schon erwähnt. Wir machen 50 Millionen Dollar Umsatz in die USA. Das ist, ja, gutes Viertel vom Gesamtkonzernumsatz. Die anderen Zölle, die angekündigt worden sind, sind gerade nur am Pausieren. Vielleicht kannst du uns da gerade abholen, was da bei euch vorgeht oder was da generell gerade Sache ist.
Ja, es war natürlich das letzte Monat oder die letzten zwei Monate schon sehr anstrengend. Mhm. Und sicherlich sind da Sachen gekommen, mit denen, glaube ich, die wenigsten gerechnet haben.
Ja. Ja.
Dass eine zweite Amtsperiode Trump keine leichte wird, ich glaube, das haben alle miteinander gewusst. Dass er mit so einer Aggressivität loslegt, ich glaube, mit dem haben die wenigsten gerechnet. Mhm. Wir haben sicherlich alle damit gerechnet, dass da bei den Zöllen was passieren kann. Wir haben, glaube ich, alle gehofft, dass er das ein bisschen strategischer angeht, als wie er es jetzt gemacht hat. Und diese Ankündigungen von diesen Gegenzöllen, das hat natürlich schon große Auswirkungen auf unser Geschäft, weil wir alles importieren. Wir also, haben drüben keine Produktion und es kommt einfach das meiste aus Ried und auch noch ein bisschen aus China. Und also, wenn wir jetzt diese Ankündigung 20% Zoll auf die Produkte aus der EU, hat natürlich riesige Auswirkungen. Ne? Wir sind jetzt froh, dass das einmal ausgesetzt ist, aber wir haben ja diese 10% dann, die anfallen. Also alles, was wir eigentlich jetzt importieren, müssen wir 10% Zoll zahlen. Mhm. Und viele der Aufträge, die haben wir schon in der Tasche. Ne? Also wir haben eigentlich Aufträge jetzt von Kunden bekommen mit dem derzeitigen Preisniveau und die Maschinen, die wir jetzt importieren, kommen dann mit 10% Zoll. So ist natürlich das wirtschaftlich gesehen natürlich schon eine schwierige Situation.
Wie geht es da gerade damit um? Wird das dann draufgeschlagen, obwohl der Kunde ja den alten Preis schon hat? Oder schon?
Naja, also bei bestehenden Aufträgen haben wir gesagt, die lassen wir bestehen, weil wenn wir jetzt natürlich an Kunden herantreten und sagen, wir müssen die Preise erhöhen und die Zuschläge für den Zoll verlangen, kann es ja sein, dass wir Stornierungen bekommen. Ne? Wir wollen natürlich auch keine Stornos in Kauf nehmen. Was wir jetzt machen, ist, dass uns auch Reed hilft. Also Reed wird zum Teil die Preise von Reed nach USA etwas absenken, damit wir das ein bisschen abfedern. Und wir haben jetzt natürlich schon Preiserhöhungen durchgeführt. Also alle neuen Bestellungen, die jetzt dann reinkommen, kommen natürlich mit höheren Preisen rein. Also wir haben jetzt die Preise um 5% angehoben. Diese 5%, das genügt momentan einmal, damit wir diese 10% abfedern. Ne? Mhm. Wir wissen natürlich nicht, wie das wirklich ausgeht. Ne? Also ein großes Problem ist einfach diese Unsicherheit. Weil eigentlich Mr. Trump, jede Woche fällt ihm was Neues ein. Ne? Also wir haben jetzt zwar schon gesehen, natürlich seit der Ankündigung dieser Zölle, dass er jede Woche das irgendwie ein bisschen aufweicht. Also es gibt Sondergenehmigungen, also bei den Autos ist jetzt was gekommen, also Autoindustrie, dass da was aufgeweicht ist, Elektronikgeräte wurde was aufgeweicht. Und sehr viele Konzerne werden natürlich beim Weißen Haus vorstellig und sagen, hey, das und das hat diese Auswirkungen. Jetzt glaube ich, ist so generell natürlich die Stimmung so, dass wir hoffen, dass natürlich zu Deals kommt, wo halt die Zölle wieder runterkommen und halt auf Gegenseitigkeit. Also ich glaube, verständlich ist es natürlich schon, dass USA hat ja die niedrigsten Zölle. Also die Einfuhrbarrieren nach USA sind sehr gering. Also ich glaube, der Durchschnitt irgendwo bei 2% wahrscheinlich an Zöllen. Ne? Aber im Gegenzug, andere Länder haben viel höhere Zölle auf amerikanische Produkte. Ja. Das ist auch bei der EU so. Ne? Also es gibt auch EU natürlich, glaube ich, bei den Fahrzeugen zum Beispiel, die 10-20% Zölle verlangen. Mhm. Dass das natürlich nicht Gleichberechtigung ist, ist, glaube ich, verständlich. Und das wäre schon, glaube ich, auch für alle verständlich, dass man da schaut, dass man die Zollbarrieren also generell auf ein gleiches Niveau bringt. Nur die Art und Weise, wie das natürlich angegangen ist, hat den Markt natürlich komplett verunsicher. Ne? Und es weiß keiner, wie das wirklich ausgeht.
Ja, damit hat Fritz den Nagel ziemlich auf den Kopf getroffen. Es weiß keiner, wie das wirklich ausgeht. Und zwar nicht nur in der Zollpolitik, sondern auch mit dieser Folge. Wir machen hier nämlich eine kleine Pause. Teil 2 kommt demnächst.